Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Monaten schlagen Menschenrechtsorganisationen aufgrund der fürchterlichen Zustände im Gazastreifen Alarm. Die israelische Regierung blockiert Hilfslieferungen in das Gebiet. Auch israelische Soldaten sollen bereits auf die Katastrophe aufmerksam gemacht haben. Wie die Situation vor Ort ist, was getan werden muss und wo die Region hinsteuert, darum geht's heute. Flora Mori, du bist Redakteurin in der Außenpolitikredaktion beim Standard. 1,5 Jahre nach Kriegsbeginn im Gazastreifen mehren sich jetzt die Berichte über eine bevorstehende Hungerkatastrophe. Wie ist die Lage vor Ort in Gaza derzeit?
Ja, also die Lage vor Ort derzeit ist immer noch schwer zu beschreiben, weil wir natürlich nach wie vor unabhängige Medien keinen Zugang haben zum Gazastreifen und das ist eines der großen Probleme. Aber Hilfsorganisationen warnen ja schon sehr lange vor der Hungersnot, die schon lange im Gazastreifen um sich greift. Aber ganz akut gibt es einen Bericht der Vereinten Nationen bzw. der IPCC-Skala, die Daten zusammenträgt und eine standardisierte Skala für Hungersnot eben darstellt. Und da gab es einen Bericht diese Woche, der besagt, dass fast alle, also mehr als 90% der Menschen im Gazastreifen, einem kritischen Risiko einer Hungersnot ausgesetzt sind und dass eben ein extremes Maß an Ernährungsunsicherheit vor Ort herrscht, weil eben auch die israelische Blockade der humanitären Hilfe nach wie vor anhält.
Dieses Risiko heißt, es gibt jetzt akut nichts zu essen oder es könnte bald nichts mehr zu essen geben. Wie kann man das verstehen?
Ja, also einerseits bedeutet das Risiko, dass eben circa ein Viertel der Bevölkerung bzw. einer von 5 Personen im Gazastreifen wirklich ganz akut von Hunger bedroht ist. Wenn man Medienberichte liest, zum Beispiel in der New York Times, die sich da auf israelische Offiziere beruft, aber auch Berichte von NGOs, dann wird ja schon länger davor gewarnt, dass die Bäckereien vor Ort schon alle geschlossen haben, weil es kein Mehl mehr gibt, dass die Gemeinschaftsküchen, die irgendwie versucht haben, ein solidarisches Netzwerk zu erhalten, eine nach der anderen schließen mussten, dass die Verteilungszentren keine Hilfsgüter mehr haben. Und dass eben die Leute mehr und mehr betteln und Müll sammeln müssen, um irgendwie zu überleben. Und ja, das ist natürlich, gibt es noch sowas wie auf irgendwelchen Märkten auch Nahrungsmittel zu kaufen, aber einfach zu unerschwinglichen Preisen in einem Kriegsgebiet.
Es gibt ja da jetzt auch, du hast es bereits kurz schon angeschnitten, Stimmen aus Israels eigenem Militär, die eben davor warnen, dass die Bevölkerung in Gaza gezielt ausgehungert werden soll. Was ist da dran?
Ja, wie gesagt, die New York Times beruft sich da eben auf israelische Militäroffiziere in einem Bericht, die anonym ausgesagt haben, dass sie ihre eigenen Befehlshaber in den letzten Tagen davor warnen mussten, dass in vielen Gebieten der Enklave wahrscheinlich nicht mehr genügend Lebensmittel zur Verfügung stehen, um den täglichen Bedarf in irgendeiner Form zu decken oder den Mindestbedarf, sagen wir so, wenn die Blockade nicht schnell aufgehoben wird. Und ein Thema ist dann natürlich auch, dass nur weil die Blockade, nehmen wir an, sie würde morgen aufgehoben, dann würde das nicht automatisch bedeuten, dass man da jetzt so schnell gegensteuern kann, weil es eben auch eine Verteilungsfrage ist. Wie bringt man die Lebensmittel in all diese entlegenen Ecken des Gazastreifens, wo Zivilisten leben unter den schwersten Bedingungen? Wir wissen, dass an der Grenze zu Gaza auf der ägyptischen Seite Tonnen an Lebensmitteln bereitstehen. Aber eben, damit die in den Gazastreifen gelassen werden können, muss auch das israelische Militär garantieren, dass diese Güterkonvois nicht angegriffen werden.
Flora, für die meisten Regierungen im Westen, und das gilt auch ganz besonders für Deutschland und auch Österreich, war es bislang mehr oder weniger auch ein Tabu, das Vorgehen Israels zu kritisieren von politischer Seite her. Das ist auch verständlich, auf der einen Seite aufgrund unserer eigenen Historie und auch vor dem Hintergrund, dass dieser Krieg ja begonnen hat damit, dass Jüdinnen und Juden tausendfach niedergemetzelt worden sind von Hamas-Terroristen. Jetzt mehren sich aber auch im Inland die kritischen Stimmen, beispielsweise der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat sich da kürzlich für eine Richtungsänderung ausgesprochen. Was hat er da genau gesagt?
Ja, also Heinz Fischer hat sich empört gezeigt. Er hat gesagt, dass man nicht wegschauen darf, wenn es den Verdacht auf Kriegsverbrechen gibt, dass man da nicht schweigen darf. Und er hat auch die österreichische Bundesregierung aufgefordert, hier nicht weiter zu schweigen, über zumindest den Verdacht auf Kriegsverbrechen. Und er hat auch die Aussage getätigt, dass dieses Schweigen angesichts dieses Vorgehens eben auch dazu führen kann, dass das den Antisemitismus verstärkt. Und diese Aussagen haben vor allem wegen dem letzten Teil, den ich gerade gesagt habe, für große Kritik auch gesorgt von der israelischen Botschaft und der israelischen Kultusgemeinde. Aber sehr viele Stimmen haben sich auch ja, unterstützend geäußert, eben mit der Aussage hin, dass man die israelische Regierung und ihre Kriegsführung durchaus kritisieren darf und muss.
Flora, da stellt sich die Frage, ist diese Kritik gerechtfertigt? Verschließt Europa tatsächlich die Augen vor mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Gazastreifen?
Also man darf Europa hier nicht über einen Kamm scheren. Die EU und die EU-Staaten haben da teilweise sehr unterschiedliche Haltungen gegenüber Israel. Die Reaktionen im deutschsprachigen Raum angesichts der Vergangenheit und der großen Verantwortung gegenüber der jüdischen Bevölkerung und der großen Verantwortung gegenüber jüdischen Personen nach der Shoah. Deshalb sind die Reaktionen im deutschsprachigen Raum natürlich deutlich zurückhaltender. In Frankreich ist das zum Beispiel auch schon etwas anders, wo auch eine größere jüdische Bevölkerung gibt. Aber Emmanuel Macron hat sich dort sehr deutlich in letzter Zeit geäußert. Er hat von einer Schande gesprochen mit Blick auf das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Und es gibt ja auch 11 Staaten in der EU, die Palästina als Staat anerkennen. Also man kann das nicht über einen Kamm scheren. Was man, glaube ich, aber durchaus sagen kann, ist, dass Europa durchaus mehr Druck auf Israel ausüben könnte. Also es gibt natürlich noch mehr Spielraum, wie man auf Israel Druck ausüben kann. Insbesondere in der Frage der Hilfsgüter könnte Europa mehr Druck auf Israel ausüben, damit Israel die Hilfsgüter wieder in den Gazastreifen lässt. Ich habe heute ein Gespräch mit dem Nahostexperten Amr Hamzawi geführt. Der ist zuständig für die Nahostabteilung des Carnegie Endowments for International Peace. Das ist ein sehr, sehr renommierter Think Tank. Und auch er hat betont, dass die EU nicht ihre gesamten Möglichkeiten ausschöpft, um sich hier für mehr humanitäre Hilfe und auch eine Waffenruhe einzusetzen. Also Europa kann natürlich mehr tun, als nur an das Völkerrecht zu erinnern und seine Sorge kundzutun. Ein Beispiel, das jetzt immer wieder auch zitiert worden ist, ist, dass Spanien und Irland, glaube ich, schon vor einem Jahr versucht, dass man das Assoziierungsabkommen zwischen EU und Israel auf den Prüfstand stellen könnte.
Was heißt das?
Naja, das heißt, dass Teil des Assoziierungsabkommens zwischen Israel und Europa ist auch die Achtung der Menschenrechte. Und hier könnte man nach Ansicht mehrerer EU-Staaten einhaken und ja auch damit drohen, dieses auszusetzen. Allerdings ist es sehr fraglich, dass dafür in der EU eine Einstimmigkeit zustande käme.
Müssten alle 27 EU-Mitgliedstaaten mitmachen. Du hast jetzt schon gesagt, Europa schöpft seine Möglichkeiten nicht ganz aus. Man bleibt derzeit wohl eher bei der Kritik. Zeigt die irgendeine Wirkung? Gibt es Anzeichen, dass man vielleicht im Kabinett Netanyahu etwas zurückrudert?
Das kann man im Moment, glaube ich, wirklich nicht sagen. Im Gegenteil, diese Meldungen über die Hungersnöte in Gaza, die kommen zu einem Zeitpunkt und auch die Kritik, die vermehrte Kritik an der israelischen Kriegsführung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel angekündigt hat, seine Operationen im Gazastreifen wieder auszuweiten, um seine Kriegsziele zu erreichen, nämlich die Zerstörung der Hamas und die Freilassung der Geiseln. Zwei Ziele, die nach 19 Monaten Krieg immer noch nicht erreicht sind. Jetzt werden Reservisten in großen Zahlen mobilisiert. Zehntausende Einzugsbefehle wurden in den vergangenen Tagen verschickt. Es gibt wieder verstärkte Luftangriffe, täglich Tote. Wie man hört, wird derzeit die Einrichtung einer humanitären Zone im Süden geplant. Offenbar stellt sich Israel das so vor, dass diese Zone erst unter Anführungszeichen von Terroristen gesäubert werden soll, um dann dorthin die Zivilbevölkerung zu schicken oder anzusiedeln und dort eine humanitäre Versorgung zu leisten. Das sind Pläne, die existieren, die sich offenbar materialisieren könnten in den nächsten Wochen. Aber es schaut wenig nach einem Zurückrudern aus.
Warum geht man denn derzeit offensichtlich wieder auch härter vor als sonst? Was will man da schlussendlich von Seiten des israelischen Militärs erreichen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wie man die israelischen Kriegsziele am besten erreicht, darüber hat es ja viele Debatten und viel Kritik gegeben, auch in Israel. Dem Premier Netanyahu wirft man ja auch vor, dass er diesen Krieg in die Länge zieht, um sein politisches Überleben zu sichern. Andererseits verweist die Netanyahu-Regierung auf die Strategie, dass man den Druck auf die Hamas so groß machen will, dass ihr nichts als Kapitulation überbleibt. Gleichzeitig gibt es Stimmen, und das sind sehr laute Stimmen, in der israelischen Regierung, die ja auch aus sehr vielen rechtsextremen Ministern besteht, die eindeutig auf eine maximalistische Vorstellung, also eine hegemoniale Vorstellung hinweisen, also Gaza wieder komplett zu besetzen und dort die Palästinenser zur Gänze zu vertreiben. Das sind verschiedene Vorstellungen, die hier kursieren. Und das ist dann die große Frage, wie weit Israel gehen will.
Der wohl wichtigste Verbündete der Israelis sind bekanntlich die USA. Kurz nach Trumps Antritt zu seiner zweiten Amtszeit hat es da mal so ausgesehen, als wären Donald Trump und Benjamin Netanyahu sowas wie ziemlich beste Freunde. Und Trump würde Netanyahu bedingungslos den Rücken stärken. Er hatte auch da zum Beispiel ein sehr skurriles Video, ein KI-generiertes Video aus dem Gazastreifen verbreitet, wo er dieses Gebiet als eine Art Riviera im Nahen Osten gesehen hat und das umbauen wollte. Jetzt ist Trump im Nahosten gerade zu Besuch, allerdings nicht in Israel. Er ist beispielsweise in Katar, nimmt von den Kataris auch Geschenke an etc. Trifft sich da auch mit dem neuen Machthaber in Syrien. Ist das ein Bruch mit Israel?
Das würde ich auf keinen Fall sagen. Also es ist durchaus bemerkenswert, dass Trump auf seiner ersten großen geplanten Reise nicht nach Israel und auch nicht in andere Partnerländer der USA in der Region fährt. Dazu gehören ja auch Jordanien und Ägypten. Es ist auch bezeichnend, dass er die Freilassung der letzten US-Geisel in Hamas-Gefangenschaft an der israelischen Regierung vorbeiverhandelt hat. Und auch wie du sagst, das Treffen mit dem syrischen Machthaber und die Lockerung der Sanktionen, auch das entspricht nicht gerade den Wünschen Israels. Deshalb kann man aber noch lange nicht von einem Bruch sprechen. Also einerseits verfolgt US-Präsident Trump im Nahen Osten auf seiner Reise gerade sehr stark US-amerikanische Interessen, und zwar indem er vor allem bilaterale Abkommen mit den Golfmonarchien vor Ort trifft. Da geht es eben auch viel um Wirtschaftsdeals, aber ja auch um Geopolitik natürlich. Und dennoch kann man auf keinen Fall von einem Bruch mit Israel sprechen. Man hört und liest zwar, dass die Trump-Regierung durchaus ungeduldig ist und angefressen ist auf Netanyahu, weil der eben seinen Krieg in aller Härte fortführen will. Allerdings kann man keineswegs davon sprechen, dass die USA da einen großen Druck auf Israel ausüben oder gar mit einem Bruch drohen. Man hat fast eher das Gefühl, dass die USA Israel einfach machen lassen.
Heute gab es wieder so eine Donald Trump-Meldung. Da hat er etwas verkündet, nämlich, dass er Gaza jetzt in eine unter Anführungszeichen Freiheitszone verwandeln will. Er hat dann auch mehr oder weniger angekündigt, er würde gerne den Gazastreifen einnehmen. Ich habe hier auf meinem Fragezettel die Formulierung "Bitte was" stehen. Ich gebe das jetzt einfach so an dich weiter.
Und auch Donald Trump-Aussage, ja, das war wieder so ein Sager, der es auch ordentlich in sich hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist an Zynismus, glaube ich, kaum zu übertreffen. Aber man muss hier auf jeden Fall klar unterscheiden, was sagt die US-Regierung und was macht sie, beziehungsweise was sagt Donald Trump und was macht seine Regierung. Die Rhetorik ist auf jeden Fall verheerend und verstärkt im Endeffekt auch, was Rechtsextreme in Israel eben sich schon lange wünschen. Einen Bevölkerungstransfer, ja, eine Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung. Die Tatsache ist aber, wie gesagt, dass die USA Israel gerade in erster Linie einfach mal machen lassen, und die Frage der Vertreibung von 2,1 Millionen Menschen aus dem Küstenstreifen sich zwar so sagen lässt, aber wie gesagt, die Grenzen sind zu. Ägypten, das Nachbarland, würde nie akzeptieren, dass Israel da die Grenzen öffnet und einfach 2,1 Millionen Leute nach Ägypten vertreibt. Es gibt auch entgegen anderer Trump-Aussagen keineswegs irgendwelche Anzeichen dafür, dass irgendein anderes Land bereit wäre, jetzt auf einen Schlag 2,1 Millionen Menschen aufzunehmen. Wie gesagt, diese Rhetorik ist auf jeden Fall zynisch und unangebracht angesichts des Ernstes der Lage vor Ort und der Gefahr, der Lebensgefahr, der ständigen, in der die Menschen vor Ort leben. Aber es entspricht keiner Realität.
Flora, was bedeutet denn jetzt diese gesamte Gemengelage für die verbliebenen Palästinenser in Gaza?
Ja, ich muss da vielleicht nochmal meinen letzten Satz korrigieren. Also es ist nicht so, dass es gar nicht der Realität vor Ort entspricht. Natürlich findet sowas wie eine Vertreibung im Gazastreifen statt. Es gibt schon sowas wie Pufferzonen, eben die auch als sogenannte No-Go-Zonen begriffen werden. Also das Gebiet, auf dem die Palästinenser im Gazastreifen leben können, ist schon massiv zusammengestutzt worden von der israelischen Armee. Und man hat eben nach wie vor das Gefühl, dass zur Erreichung der militärischen Zwecke, nämlich der Zerstörung der Hamas und der Freilassung der Geiseln, ein sehr, sehr hoher Preis in Kauf genommen wird, eben Zivilisten getötet werden, von A nach B vertrieben werden, und das bleibt nach wie vor die grausame Realität und die massive Hungersnot, die da jetzt bevorsteht, wenn keine Hilfsmittel zugelassen werden, bedeutet einfach nur ein alltägliches Grauen, und mir fallen eigentlich keine anderen Worte ein, um das zu beschreiben.
Es gibt auch noch immer israelische Geiseln in Gefangenschaft der Hamas. Was ist mit deren Verbleib und was bedeutet diese Entwicklung jetzt für Sie?
Auch das ist wirklich einfach nur traurig und schwer zu sagen. Also wir wissen auch, dass für jede Geisel der Hamas jeder weitere Tag im Gazastreifen eine Lebensgefahr ist. Wir wissen, dass die Geiseln unter furchtbaren Bedingungen unter der Erde festgehalten werden. Wir wissen, dass sie gefoltert werden. Wir wissen, dass auch sie kaum etwas zu essen haben. Und wir wissen, dass das psychisch diese Menschen kaputt macht. Also jeder weitere Tag in der Hamas-Gefangenschaft ist eine massive Bedrohung für ihr Leben. Und die Frage, die sich vielen stellt, ist der Weg, den die Netanyahu-Regierung geht, der richtige Weg, um die Geiseln frei zu bekommen. Gestern bzw. auch heute gab es meines Wissens nach wieder Verhandlungen in Doha. Allerdings haben diese noch keine Früchte getragen. Das heißt, ihr Schicksal ist ungewiss. Das ist eine Qual für die Familien und auch für die israelische Gesellschaft insgesamt. Und ja, man kann nur auf die schnellstmögliche Freilassung und Weg zur Freilassung hoffen.
Flora, vielleicht abschließend, schafft man, dass man in dieser fürchterlichen Gemengelage irgendwie mit einer positiven oder zumindest halbwegs optimistischen Note enden? Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich probiere es trotzdem. Gibt es denn noch Hoffnungen, dass es auch irgendwie zu einer friedlichen Lösung in diesem Konflikt kommt und dann in weiterer Folge auch zu einer friedlichen Koexistenz?
Große Frage, auf die es, glaube ich, keine einfache Antwort gibt. Ja, es soll nicht irgendwie pathetisch klingen, aber ich glaube, an Hoffnung, auch wenn sie verschwindend gering ist, muss man sich irgendwie klammern. Ein Lichtblick ist zum Beispiel die Tatsache, dass es Anfang der Woche in Israel eine Friedenskonferenz gab, bei der viele Oppositionspolitiker zu Wort kamen. Ein weiterer konstruktiver Ansatz ist auch, dass die arabischen Staaten einen Wiederaufbauplan für Gaza haben und einer, der auch eben konkrete Schritte für eine Befriedung der Lage vorsieht und eine Entmachtung der Hamas. Das ist auch ein Plan, den die Europäer für gut befunden haben und den auch Experten als seriös werten. Allerdings ist natürlich die Frage, Israel lehnt diesen Plan, so wie er jetzt ist, ab. Auch die USA setzen sich nicht in diesem Sinne ein. Ideen gäbe es. Die Frage ist, ob mit so vielen extremistischen Kräften auch am Werk, sowohl natürlich die Hamas, die Terrorgruppe, die dieses Massaker am 7. Oktober verübt hat, als auch in der israelischen Regierung, gibt es extremistische Kräfte, die diese Art von Lösungen ablehnen. Also kann man leider nicht von einer großen Hoffnung sprechen.
Flora, dann sage ich an dieser Stelle trotzdem vielen Dank für deinen Besuch im Podcast-Studio heute.
Danke für die Einladung.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen ÖVP-Clubchef August Wöginger erhoben. Der Vorwurf? Amtsmissbrauch. Wöginger soll den damaligen Spitzenbeamten Thomas Schmidt angestiftet haben, bei der Besetzung eines oberösterreichischen Finanzamtes einen ÖVP-nahen Bewerber zu bevorzugen. Zweitens, die Online-Plattform TikTok verstößt laut einer vorläufigen Einschätzung der Europäischen Kommission gegen die EU-Digitalregeln. Grund sollen intransparente Werbungen sein. Die Plattform würde erforderliche Informationen über den Inhalt der Anzeigen nicht bereitstellen. Hohe Strafzahlungen könnten die Folge sein. Und drittens, Sie können sich sicher noch erinnern, als vor rund 2 Jahren eine giftige Königsnatter aus einem Hotel-WC in Wiener Neustadt gekrochen ist und damit für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Für die Schlange gibt es jetzt jedenfalls ein Happy End. Der Reptilienzoo Welt der Gifte in Salzburg nimmt die prominente Kloschlange offiziell auf. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann auch wie immer auf derstandard.at. Und an dieser Stelle noch eine gute Nachricht in eigener Sache, die Ihnen jetzt der Chef höchstpersönlich präsentieren darf, nämlich Scholt Wilhelm, der jetzt auch im Podcast-Studio spontan Platz genommen hat. Grüß dich, Scholt.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel.
Du hast uns da ein Ranking mitgebracht, das Thema des Tages ziemlich gut dastehen lässt. Gib uns doch einen kurzen Überblick, was hat es mit diesem Ranking genau auf sich?
Ja, dieses Ranking stand von der österreichischen Auflagenkontrolle und die gibt es seit einiger Zeit ein Ranking über die österreichischen Podcasts heraus. Der Standard ist jetzt auch eingestiegen und gleich von Platz 0 auf Platz 1 gestartet sozusagen. Das freut mich sehr. Mit Thema des Tages, wir sind der meistgehörte Podcast laut den Downloads in Österreich. Und auf Platz 4 gestartet ist gleich Inside Austria, unser Investigativ-Podcast. Und Besser Leben, der Podcast zum Glücklichwerden, ist auf Platz 8 eingestiegen. Also wirklich gute, gute Nachrichten. Und ich muss mich an dieser Stelle wahnsinnig bedanken bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns schon so lange begleiten und uns so viel hören.
Diesem Dank kann ich mich an dieser Stelle nur anschließen und möchte ihn natürlich auch erweitern auf das gesamte Team. Das wären auf der einen Seite natürlich Antonia Arbeiter-Raut, Lucia Heisterkamp vom Spiegel, Margit Ehrenhöfer, die gerade in Babypause ist, Christoph Neuwirth, Tobias Holob, Gerold Riedmann, Nana Siebert und viele mehr, die alle ganz wichtige Parts sind bei diesen Podcasts. Scholt, wir haben jetzt Donnerstagnachmittag, eigentlich noch ein bisschen zu früh für den Sekt, auch wenn er angebracht wäre. Allerdings, Sekt am Wochenende und am Abend ist absolut okay. Den könnte es nämlich geben bei der zweiten Meldung, die du für uns hast, nämlich den Standard kann man jetzt auch live erleben am kommenden Wochenende. Wann?
Ja, ein kleiner Aufruf an dieser Stelle. Die Standard-Podcasts wird es beim Journalismusfest in Innsbruck am Freitag und Samstag live zu hören geben. Am Freitag ist Inside Austria vor Ort und stellt die Frage, ob der Rechtsruck, der globale, unausweichlich ist. Da ist auch unser Chefredakteur Gerold Riedmann auf der Bühne und vom Spiegel Melanie Amann, die stellvertretende Chefredakteurin. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Und am Samstag, da bin dann ausnahmsweise ich auch wieder mal auf der Bühne und ich spreche mit dem Militärexperten Gustav Gressel darüber, ob Donald Trump unsere Welt zerstört. Wir kommen um Donald Trump nicht herum.
Ja, die Weltpolitik geht auch an diesem Podcast nicht vorbei. Kommen Sie zahlreich und früh zu dieser Veranstaltung. Wir kennen das aus der Erfahrung. Die Sitzplätze sind relativ schnell weg. Alle Informationen zu den Live-Auftritten des Standards am Journalistenfest, die packen wir natürlich in die Shownotes. Da können Sie nachschauen, wann und wo Sie Scholt, Wilhelm und Co. live sehen können. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschzecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.